ja, Geld regiert alles um mich herum, das meint zumindest Wu-Tang Clan in ihrem Song Cream bereits 1994. Ja, und schaut man in die aktuelle Politik, dann scheint es auch dort zu passen. Dem deutschen Staat fehlt Geld. Und die Mehrheit hier im Land merkt es auch. Sei es beim Klima, im Supermarkt oder beim Wohnen. Würde der deutsche Staat nur genug Geld haben, dann könnte er mehr klimagerechte Investitionen tätigen, Lebensmittelpreise niedrig halten oder mehr sozialen Wohnraum schaffen. Oder könnte das Ganze auch ohne Geld zu haben machen? Darüber reden wir jetzt mit dem Ökonom und Autor Maurice Höfgen. Er ist Wirtschaftsinfluencer jenseits des Mainstreams und vertritt die Ansicht, dass der Staat durchaus Investitionen tätigen kann, auch ohne das Geld bereits zu haben. Er vertritt da eine relativ neue Theorie, die Modern Monetary Theory. Diese Theorie stellt er auch in seinen Büchern oder auf seinem YouTube-Kanal vor. Geld für die Welt heißt er. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mehr zu der Theorie erfahren. Jetzt aber erstmal in der Leitung. Hallo Maurice.
Moin zusammen, grüß euch.
Ja, danke, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast. Und starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Ja, Klimakrise, Bildungskrise, Wirtschaftskrise. Das sind entweder ganz viele Krisen oder eine große zusammenhängende Krise. In welcher Krise befinden wir uns denn jetzt eigentlich genau?
Ja, also gibt schon viele Problemfelder, die wir haben. Bildung und Klimakrise, würde ich sagen, hängen jetzt nicht so sehr miteinander zusammen, genauso wie die Wirtschaftskrise. Klar ist nur, was die alle ein bisschen eint, ist, dass man Kohle ausgeben muss, um diese Krisen zu bewältigen. Man muss mehr Lehrer anstellen, man muss die Schulgebäude vernünftig sanieren. Ja, also wenn ich daran denke, ich habe einen 10-jährigen Bruder, wie es in seiner Turnhalle aussieht und vor allem riecht, dann ist das eine ziemlich dumme Entscheidung als alternde Gesellschaft, die Jungen in solche Turnhallen zu schicken. Und das ist vielleicht das Spannende, ja, dass wir bei all den Krisen immer darüber reden, was könnte man nicht alles machen, und dann kommen einem ganz viele Ideen, aber dann gibt's ein großes Aber, das liebe Geld, das fehlt dann meistens. Und ich finde, das ist eine ziemlich dumme Frage und eine ziemlich dumme Ansicht, dass wir glauben, Geld, eine menschliche Erfindung, fehlt. Wenn eins nicht fehlt, dann ist es auf jeden Fall Geld. Geld gibt's immer unendlich, aber da kommen wir gleich sicher zu.
Ja, aber Geld ist ja auch irgendwie ein Äquivalent von Waren und irgendwas muss ja schon existieren. Wie würdest du dann Geld so dann definieren, wenn du jetzt irgendwie sagst, Geld gibt es halt immer?
Also ja, Geld gibt es immer, weil man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Excel-Tabelle bei der Zentralbank und da kann man eine Zahl eintippen und dann ist das neues Geld, ja. Die Frage, kann ein Staat sich etwas leisten, die stellt sich in eigener Währung nicht. Es ist aber nicht, sagen wir mal, immer klug, Geld auszugeben, als gäbe es keinen Morgen. Also wenn der Staat noch neue Schulen bauen will, aber es gibt keine Handwerker mehr, dann hat man natürlich ein Problem. Dann ist aber nicht Geld das Problem, sondern dass es zu wenig Handwerker gibt. Und das ist eigentlich das, was wir in der Realität als Problem haben. Es müsste so viel angepackt werden, da gibt es gar nicht die Leute für, um das alles sofort zu machen. Nur wir könnten auf jeden Fall mehr machen und dafür muss man Geld ausgeben. Vielleicht das beste Beispiel, wie unser Geldsystem funktioniert, ist das Gesellschaftsspiel Monopoly. Kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man das mit seinen Liebsten spielt, wird jeder zum Erzkapitalisten und fährt die Ellbogen aus. Niemand fragt...
Okay.
Jetzt ja, also oh Gott.
Der Ton war gerade weg, sorry. Nochmal.
Ja, das beste Beispiel ist vielleicht das Gesellschaftsspiel Monopoly. Kennt jeder, wenn man es mit seinen Liebsten spielt, dann wird jeder zum Erzkapitalisten, ob in der Familie oder unter seinen Freunden. Und was kann man vom Monopoly-Spiel lernen? Nun, im Monopoly-Spiel fragt niemand, was kann sich die Monopoly-Bank leisten? Ja, Monopoly-Bank ist klar, das ist die Quelle des Geldes. Und wenn man in die englischen Spielregeln guckt, steht da sogar, wenn alle Scheine aus der Bank rausgegeben sind, dann soll man einfach einen Zettel nehmen und neue Scheine erstellen. Also für die Monopoly-Bank ist Geld unendlich. Und diejenigen, die auf dieses elende Feld kommen, wo man Steuern zahlen muss, ja, die glauben auch nicht, dass sie die Monopoly Bank finanzieren, sondern es ist ganz klar, die Spieler haben das Geld, was die Monopoly Bank ausgegeben hat. Genauso ist es auch im echten Leben. Ja, nur, dass es ein bisschen komplizierter ist, weil wir haben private Geschäftsbanken und eine Zentralbank und Finanzministerium und, ganz viel komplizierte Regeln. Aber am Ende kommt es trotzdem aufs Gleiche raus. So wie die Monopoly Bank unendlich Monopoly Geld hat, hat ein Staat unendlich in seiner eigenen Währung. und kann das auch immer ausgeben. Jetzt gibt es so ein paar Regeln, wie die Schuldenbremse, ja, die stehen dem im Weg, die dann sagen, lieber Staat, du darfst in einem Jahr nur so viel mehr ausgeben, als du einnimmst. Aber das, auch das haben wir alles menschlich erfunden. Das sind Gesetze, die wir geschrieben haben, die mehr oder weniger Sinn machen. Schuldenbremse macht zum Beispiel weniger Sinn. Und deswegen ist dieses, ja, wir könnten ja etwas machen, aber das Geld fehlt, wirklich eine faule Politausrede.
Okay, in der Schule habe ich jetzt aber beispielsweise gelernt, wenn wir jetzt ganz viel Geld drucken, dann geraten wir in eine Inflation. Mhm. Wie würdest du dann das begründen?
Ja, da ist immer dieses einfache Beispiel, also eine Beleidigung für den eigenen Intellekt. Es gibt eine Wirtschaft mit 2 Äpfeln und 10 Euro und wenn wir jetzt die Geldmenge auf 20 Euro erhöhen, dann kostet jeder Apfel nicht mehr 5 Euro, sondern 10 Euro. Fertig die Geschichte. Ja. Also ich mache mal dieses Beispiel. Stellen wir uns mal vor, die gesamte Geldmenge, die es in unserer Wirtschaft gibt, ja, das ist all das Geld, was wir in unserem Portemonnaie haben und auf dem Bankkonto, die werfen wir jetzt mal zusammen. Ja, wir gehen alle zur Bank, holen unser ganzes Geld ab, treffen uns in Berlin beim Finanzministerium und schmeißen das Geld dahin. Dann gibt es einen großen Geldberg, das ist dann die Geldmenge. Und jetzt kommt Christian Lindner, unser Finanzminister, mit frisch gedruckten 200-Euro-Scheinen in der Schubkarre und macht den Haufen noch größer. Passiert dann irgendetwas beim Bäcker um die Ecke? Ändert der dann seine Preise? Nein, der kriegt das gar nicht mit, dem ist das scheißegal. Preise ändern sich, wenn zum Beispiel Löhne teurer werden, wenn Energie teurer wird oder aber, wenn der Bäcker so viele Kunden bei sich stehen hat, dass er mit dem Brötchenbacken gar nicht mehr hinterherkommt. Ja? Dass er dann denkt, ah, ich kann auch die Preise erhöhen und trotzdem noch alles verkaufen. Das heißt, auf solche Sachen muss man achten. Die Geldmenge an sich ist völlig egal. Und dieses Beispiel mit den Äpfeln ist natürlich eine Katastrophe, weil es ist in der Realität ja so, wenn es mehr Geld gibt und Leute mehr nachfragen, dann versuchen auch die Firmen mehr zu verkaufen und mehr herzustellen. Der Bäcker backt dann mehr Brötchen, um mehr Geschäft zu machen. Und deswegen ist diese Sorge, oh, mehr Geld gleich mehr Inflation, wirklich, wirklich Quatsch.
Okay, wer jetzt irgendwie ganz genau aufgepasst hat, hat gemerkt, dass du davon redest, dass man Geld in seiner eigenen Währung ausgeben kann, wie man möchte. Und jetzt haben wir ja verschiedene Währungen. Also ich weiß auf jeden Fall, damals war das Geld noch an Gold gekoppelt, beziehungsweise, ja, ich glaube, die US-Währung war an Gold gekoppelt und alle anderen Geldwährungen waren am Dollar gekoppelt. Das haben wir jetzt zwar nicht mehr, aber ja, wie, also ich verstehe das nicht ganz, weil ich meine, die Sowjetunion beispielsweise, die ist ja auch gescheitert und wir leben ja in einer Welt, wo wir halt auf jeden Fall Waren mit anderen Ländern halt auch tauschen, also Export, Import und wie würdest du das Problem dann halt lösen?
Nein, das ist ja gar kein Problem. Ich beschreibe ja auch keinen Sollzustand, sondern ich beschreibe, wie es heute schon funktioniert. Auch heute hat der Staat 2,6 Billionen Euro Schulden. Das sind 2,6 Billionen Euro, die hat der deutsche Staat neu geschöpft, ja, drucken lassen, könnte man sagen, nur dass das heute nicht mehr gedruckt wird, sondern am Computer in einer Excel-Tabelle gelöst wird auf dem Knopfdruck. Die sind in die Wirtschaft geflossen und liegen da auf unseren privaten Bankkonten. Die sind schlecht verteilt, weil die Ungleichheit ist groß. So, aber die gibt es nun mal. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Solarpaneele installieren und mehr Windkraftanlagen aufbauen und gleichzeitig mehr Lehrer anstellen und die Bahnschienen irgendwie sanieren, so, dann haben wir dafür das Geld, dann können wir das machen. Führt das zur Inflation? Nicht unbedingt. Es würde nur zur Inflation führen, wenn die Wirtschaft komplett ausgelastet ist und es keine Handwerker mehr gibt und all das nicht gemacht werden könnte. Ja, aber in dem Zustand sind wir noch nicht. Wir haben 3,5 Millionen Arbeitslose. Die sind übrigens im letzten Jahr gestiegen, gibt 260.000 mehr Arbeitslose. Also das ist noch nicht das Problem. Und die Frage, also ist dann alles Staatswirtschaft, ja, so irgendwie DDR-Sowjetmäßig oder schmiert dann unser Wechselkurs ab? Also das sind alles irgendwie weit entfernte Fantasien. Nur weil der Staat für gute Sachen mehr Geld ausgibt, ja, heißt es ja nicht, dass es keine Marktwirtschaft mehr gibt, ja, und dass niemand mehr den Euro will. Im Gegenteil, der Euro ist sehr beliebt. Und auch deutsche Staatsanleihen sind sehr beliebt. Da würden sich die Finanzmärkte wünschen, es gäbe mehr deutsche Staatsanleihen. Dafür müsste der Staat mehr Schulden machen, denn die sind äußerst beliebt. Also, ich glaube nicht, dass man sich darum Sorgen machen muss. Lieber die konkreten Probleme angehen, dass es zu wenig Lehrer und beschissene Schulen gibt.
Ja, Jetzt eine Frage, die ich mir aber dann trotzdem noch stelle, ist, also du hast jetzt gerade Euro angesprochen, also unsere Währung quasi, und wir teilen uns ja die Währung mit anderen Ländern, und ich glaube, also ich bin jetzt nicht ganz tief in Wirtschaftsthemen drin, aber die EZB, die ja wacht doch irgendwie so ein bisschen über diese Währung und kontrolliert irgendwie, dass da irgendwie nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Kann jetzt einfach Deutschland als einziger Staat dann sagen, okay, wir machen einfach ganz viel Schulden, und ein anderer Staat, wie beispielsweise die Niederlande oder so, sagt, ja, okay, nee, wir halten uns jetzt irgendwie, geben nur das aus, was wir haben.
Ja, nee, die EZB kontrolliert nicht, wie viel Geld ausgegeben wird. Das darf sie auch gar nicht, das kann sie auch gar nicht. Die EZB darf entscheiden, wo der Zins steht und wie viele Anleihen sie kauft. Und das verändert quasi den Preis von Staatsanleihen. Aber es ist nicht so, dass Christian Lindner einen Anruf bekommt von EZB-Chefin Lagarde, die dann sagt, lieber Christian, also die Überweisung kann ich dir aber jetzt nicht freigeben. Ja? So, das passiert nicht. Das ist auch nicht mit Unabhängigkeit gemeint. Und ja, Deutschland ist politisch das mächtigste Land der Eurozone, ist auch wirtschaftlich das stärkste Land der Eurozone. Die EZB würde niemals, wie sie es vielleicht anders als bei Griechenland 2012, 2013 gemacht hat, dafür sorgen, dass sie zum Beispiel sagt, nee, oh, passt auf, deutsche Staatsanleihen, ganz gefährlich irgendwie, wir warnen davor und wir kaufen die auch selber nicht mehr. Das würde die nicht, machen. Und deswegen bedeutet die ganz praktische Antwort, ja, Deutschland kann so viel Geld ausgeben, wie es will. Im Übrigen ist der deutsche Schuldenstand ja lächerlich niedrig zu dem von anderen europäischen Mitgliedsländern. Ja, wir sind bei 64% im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Griechenland kratzt an der 200%-Marke. Frankreich und Italien so bei 120 bis 140. Also, mal locker machen. Im Übrigen gibt es andere Länder auf der Welt, die haben noch viel schlimmere Schuldenstände, in Anführungszeichen schlimm, nämlich Japan, 250%. Und in Japan gibt es weder hohe Zinsen noch hohe Inflation. Ja, da funktioniert sogar die Bahn ein bisschen besser. Auch in Japan läuft nicht alles toll, nur das zeigt halt, also dieses Verteufeln von Schulden, das ist per se schlimm, ja. Also da machen wir uns wirklich zu sehr in die Hose. Wir sollten uns lieber trauen, Geld auszugeben. Für die richtigen Sachen natürlich, ja. Also Geld raushauen, damit jemand ein Loch buddelt und das am nächsten Tag wieder zuschippt. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich glaube, man kann sich recht schnell darauf einigen, was es, woran es in diesem Land hapert. Ausbau der Erneuerbaren, Sanierung der Bahn, der Autobahnbrücken, der Straßen, der Schulen. So, da haben wir erstmal eine ganze Menge zu tun. Man darf ja nicht vernachlässigen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten die deutsche Infrastruktur an 130 Milliarden Euro an Wert verloren hat. Ja, also die ist wirklich verrottet. Und das ist für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt doch schon ein ziemliches Armutszeugnis.
Ja, das sieht man auf jeden Fall auch in den ganzen Nachrichten. Also vor allem halt die Bahn oder halt irgendwie auch ihre ganzen Projekte, die sie halt dort versuchen umzubauen und halt einfach ewig brauchen. Jetzt nochmal zu einer anderen Sache, und zwar sprechen wir mal über den Mindestlohn. Also der ist ja in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Zeitgleich ist aber auch alles teuer geworden, aber trotzdem sind die Reallöhne ja gesunken. Also anstatt 9,50 Euro habe ich jetzt irgendwie 12 Euro irgendwas halt am Mindestlohn, aber letztendlich merke ich davon halt im Alltag gar nichts. Also ich habe gefühlt viel weniger Geld. Und ja, lohnt es sich dann überhaupt noch für einen Mindestlohn zu kämpfen? Oder wo würdest du dann den Fokus dann drauf legen?
Ja, selbstverständlich ist der Mindestlohn an sich eine gute Sache, aber viel zu niedrig. Der ist noch nicht besonders stark gestiegen. Der ist seit seiner Einführung, bei der Einführung war der viel zu niedrig angesetzt mit 8,50 Euro. Und jetzt musste die SPD ja ihr Wahlkampfversprechen einlösen, dass der einmalig auf 12 Euro erhöht wird. Jetzt zum Jahreswechsel auf 12,41 Euro. Da ist Deutschland hinter anderen europäischen Ländern hinterher. Ich meine, wir sind auf Platz 3 oder 4. Belgien, Niederlande, Luxemburg sind da, glaube ich, vor uns. Und deswegen, ein höherer Mindestlohn wäre für die deutsche Wirtschaft sehr gut. Denn die Leute brauchen ja Geld im Portemonnaie, um beim Bäcker Lutze und beim Friseur Müller einkaufen zu gehen und sich die Haare schneiden zu lassen. Wenn sie das Geld nicht haben, dann machen sie das nicht, dann verkaufen die weniger, dann brauchen die weniger Leute, dann gibt es Arbeitslosigkeit, dann geht es allen schlechter. Deswegen ist der Mindestlohn eine gute Sache und er sollte höher sein. Es gibt im Übrigen eine EU-Richtlinie, die besagt, dass der Mindestlohn armutsfest sein soll. Und das würde für Deutschland bedeuten, dass er jetzt bei 13,50, nächstes Jahr bei 14 Euro liegt. Wir halten also fest, der deutsche Mindestlohn mit 12,41 Euro entspricht nicht dem Geist dieser Richtlinie und ist nicht armutsfest. Ja, nochmal für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ein ziemliches Armutszeugnis, hoch mit dem Mindestlohn, der ist eine gute Idee.
Wieso macht der Staat das denn nicht? Also ich meine, es liegt ja offensichtlich im Interesse des Staates, das dann zu machen. Was hindert ihn jetzt irgendwie genau daran?
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, denn als der Mindestlohn eingeführt wurde, hat man gesagt, das soll nicht die Politik einfach festsetzen, sondern wir machen eine Kommission. Da sitzen drei Vertreter von der Gewerkschaft, drei Vertreter von der Arbeitgeberseite drin und eine Person, die schlichtet. Und die haben jetzt permanent immer entschieden, dass halt nur der Mindestlohn mit der Inflationsrate bzw. der Lohnentwicklung steigt. Inflation und Tariflöhne sind aber jetzt vor Corona extrem schlecht gestiegen. Jetzt erst mit der Inflation, die wir jetzt hatten, hat das mal ein bisschen angezogen. Und die verhindern quasi die drei Arbeitgeber da permanent, dass der Mindestlohn vernünftig und kräftig ansteigt. Ja, wir haben ja einen Kanzler, Olaf Scholz, der nennt sich Respektkanzler. Wenn er das ernst meint, könnte er diese Mindestlohnkommission einfach aussetzen und sagen, ich mache jetzt mit der Ampel, mit meiner eigenen Bundesregierung, lege ich jetzt fest, dass der Mindestlohn von 12 auf 13, dann auf 14 Euro ansteigt. Man kann das ja stufenweise machen. Das könnte er machen. Wenn er aber sich weiterhin von der Mindestlohnkommission, so heißt die, diesem Gremium düpieren lässt, dann, tja, kann man natürlich sagen, außer Spesen nichts gewesen.
Ja, zeitgleich merkt der Staat das ja auf jeden Fall auch, dass da irgendwie ordentlich was schief läuft. Ich meine, allein Kinderunsicherung.
Der Witz ist ja noch, fällt mir gerade ein, wir reden ja immer über das Bürgergeld und oh Gott, sind nicht die Sozialausgaben so viel zu hoch und so, ne? Weißt du, es sind mehrere Milliarden jedes Jahr, die im Bürgergeld gezahlt werden für Aufstocker. Das sind Leute, die müssen ihren zu schlechten Lohn, den sie verdienen, noch aufstocken lassen. Das ist also eine Subvention für Firmen, die schlechte Löhne zahlen. Wenn wir den Mindestlohn anheben, ja, dann müssen weniger Leute noch beim Jobcenter ihren zu niedrigen Lohn aufstocken lassen. Dann kann man auch beim Bürgergeld sparen. Ja, das wäre mal eine Maßnahme, wo wir eine Anpassung nach oben haben. Stattdessen, was die Ampel macht, jetzt Totalsanktionen für 2000 Leute, die irgendwie Jobangebote beim Jobcenter ablehnen, als wären das alle Arno Dübels, ja, wie damals in RTL-Soaps. So, das ist wirklich eine elendige Debatte, die der SPD, den Sozialdemokraten, wirklich nicht würdig ist.
Ja, zeitgleich guckt man sich dann irgendwie so einen SPD-Parteitag an, wo irgendwie ganz viele von den Falken drin sitzen, Freundschaft am Ende sagen und sich für einen höheren Mindestlohn oder gegen Sanktionen halt aussprechen. Aber ja, dann kommt so ein Hubertus Heil dann halt um die Ecke und tritt dann halt mal ordentlich nach unten. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Mhm. Und zwar, ich habe mich so versucht, in diese Theorie halt einzulesen und war mir dann halt irgendwie jetzt nicht wirklich sicher, sind das jetzt irgendwie Reformen oder sind das jetzt keine Reformen? Weil ich meine, wenn der Staat in seiner eigenen Währung so viel Schulden machen kann, wie er will, dann könnten wir im Grunde genommen eine Gesellschaft so gestalten, wie wir wollen, oder nicht? Also wäre das
ja selbstverständlich. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Ich meine, das Geldsystem ist ja unsere Erfindung. So, natürlich können wir alles machen, wozu wir technisch in der Lage sind, wo die Leute zu haben, die Qualifikationen, die Materialien, das Land etc. Selbstverständlich können wir das alles machen. Ich meine, das ist der ganze Zweck von der Wirtschaft, ja, dass wir uns das Leben besser machen. Und die Dinge produzieren, die wir alle konsumieren wollen und uns gegenseitig um uns kümmern, nämlich mit Schule, mit Pflege etc., mit einem Gesundheitssystem, dass es uns allen gut geht. Dass wir jetzt darüber debattieren, dass wir vermeintlich kein Geld mehr haben, liegt daran, dass wir das Geldsystem nicht verstehen. Und da hilft die MMT, ich sag mal, sie ist eher so eine Bedienungsanleitung dafür, wie unser Geldsystem funktioniert. Und deswegen, also die MMT an sich ist kein Regime, kein Reformpaket oder so, was man jetzt ändern muss, sondern sie beschreibt, wie funktioniert unser Geld im Hier und Jetzt. Und wenn man das versteht, kann man natürlich damit eine ganze Menge machen. Christian Lindner würde sicherlich, wenn er die MMT versteht, was anderes machen als Robert Habeck. Ja, Christian Lindner würde eher Steuern senken, Robert Habeck vielleicht mehr ins Klima investieren. Das sind dann am Ende politische Fragen. Aber ich sag mal so, es wäre gut, wenn jeder verstünde, wie unser Geldsystem funktioniert, damit auch die Leute sich nicht mehr von billigen Ausreden von Politikern bequatschen lassen, wenn es dann wieder heißt, ja, eigentlich eine gute Idee, wollen wir auch machen, aber kein Geld da. Ja, das ist in den meisten Fällen eine faule Ausrede und die sollten wir nicht auf uns sitzen lassen.
Ja, also eine andere Welt ist auf jeden Fall möglich. Vielen Dank, Maurice, für das Gespräch. Wenn ihr mehr über die MNT erfahren wollt, könnt ihr auch auf seinen YouTube-Kanal schauen. Geld für die Welt heißt der. Dort wird jede Woche was?
Ja, genau.
Jede Woche wird da ein Video hochgeladen, wo er sich mit der aktuellen Politik und Wirtschaft auseinandersetzt, beziehungsweise halt immer diesen Blick zu dieser MMT, genau, also mit der MMT quasi analysiert. Und einmal die Woche findet ihr auch noch bei Jung und Naiv, die für den Grimme Award nominiert sind, ein Wirtschaftsbriefing. Das lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Maurice. Wir machen weiter mit einem Song, der ja ein bisschen passt. Rolex für alle von Disaster. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Nils Krämer.
Ja, nein, die Welt ist nicht schön hier. Sie ist hässlich und kalt. Die Mehrheit guckt weg, wenn es knallt und redet sich.
Köln, Campus.